ARD. Das Bayern 2 Kultur-Update, heute mit diesen Themen. Angst vor Krieg. Die Journalistin Anne Will, bekannt als Moderatorin und Talkmasterin, hat einen Film über die letzten Monate gemacht. Krieg als Realität ist ihr dabei ein ganzes Stück näher gekommen. Ich habe mit ihr über ihre Dokumentation gesprochen. Außerdem 20 Jahre Brandner-Kasper am Münchner Volkstheater, die Geschichte eines bayerischen Publikumshits und Who Believes in Angels, Elton John und Brandy Carlile mit ihrem neuen Album. Immer wieder schön, aber auch schon über 25 Jahre alt, Save Me von Amy Mann. Anne Will, viele Jahre lang Tagesthemenmoderatorin und später Gastgeberin beim politischen Talk in der ARD, hat eine Doku gemacht zu einem Thema, das jeden irgendwie erwischt: Angst vor Krieg. Sie war an vielen Orten, wo sich etwas verändert, seit die alte internationale Nachkriegsordnung sich mehr und mehr auflöst. Dass seit den neuesten Zollankündigungen der USA viele von einem Handelskrieg sprechen, ist ja auch nur ein Teil dieser Entwicklung. Der Film beginnt mit einem Besuch bei einem, der Bunker verkauft, also in einem Geschäft, das sehr konkret auf Kriegsangst beruht. Anne Will, denken Sie seitdem darüber nach, ob so ein Explosionsschutter eine gute Investition wäre?
Nein, habe ich so konkret nicht drüber nachgedacht. Aber dennoch hat mich das beeindruckt, die zunehmende Angst der Menschen davor, dass auch wir in Deutschland von einem Krieg, vielleicht sogar einem heißen Krieg, bedroht sein könnten.
Angst vor Krieg heißt die Dokumentation. Bei Angst ist ja immer die Frage, ob man die Situation besser oder schlimmer macht, wenn man sich näher mit dieser Angst beschäftigt. Haben Sie sich diese Frage auch gestellt, bevor Sie angefangen haben zu drehen?
Ja, auch während der Recherche immer wieder. Haben Julia Friedrichs, mit der ich den Film gemeinsam gemacht habe, haben wir uns immer wieder gefragt, schüren wir auch in gewisser Weise die Angst? Für mich persönlich gilt, wenn ich Angst habe, hilft es mir immer, wenn ich mich mit einem Thema wirklich beschäftige oder aber auch mich einlese, wenn ich so eine Art von Plan mache, dann habe ich das Gefühl, jetzt kann ich dem wenigstens begegnen und lass mich nicht wegspülen oder blockieren von dieser Angst. So gehe ich damit um. Und das trägt den Film dann sicherlich auch mit, weil man eventuell auch weiß, was wir als Deutschland, als Europa, als NATO-Mitglieder tun könnten.
Was eine sehr journalistische Herangehensweise ist, könnte man sagen.
Ja, das bin ich ja wahrscheinlich auch nicht ohne Grund geworden. Ja, ganz genau.
Wobei aber interessanterweise, es gibt ja auch Gespräche mit dem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Ihnen sagt, daran müssten wir uns auch gewöhnen, dass wir in Zukunft eben nicht mehr alles öffentlich verhandeln und öffentlich machen, was zu diesem ganzen Umfeld Krieg und Kriegstüchtigkeit gehört.
Ja, das leuchtet mir auch total ein, dass ein Bundesverteidigungsminister nicht alles öffentlich verhandelt, was unsere Gegner bis hin zu Feinden nicht hören sollten. Und so hässlich und so zynisch das jetzt klingt, wenn man sich in solche Szenarien eindenkt, so sehr mag das in der Tat dem Zustand entsprechen. Und dann ist es tatsächlich geboten, dass der Verteidigungsminister unseres Landes, der uns vertritt, der ja auch die Aufgabe hat, Schaden von uns abzuwenden, dass der sich vielleicht nicht bis ins Letzte einlässt.
Den Bunker haben wir gerade schon angesprochen. Welche anderen konkreten Vorbereitungen auf eine Kriegssituation in Deutschland haben Sie angetroffen?
Also genau, wir haben den Bunkerunternehmer kennengelernt, der im Moment das Geschäft seines Lebens macht. Dann haben wir mit jungen Männern gesprochen, die sich entschieden haben, zur Bundeswehr gehen zu wollen. Ganz junge Männer, einer, Theo, ist 16, den habe ich kennengelernt bei einem Schnuppercamp der Marine in Kiel. Der spielt Orgel, möchte Medizin studieren, hat sich jetzt entschieden, das bei der Bundeswehr zu machen und sieht sich unbedingt dazu in der Lage, das hat er auch auf mehrfaches Nachfragen immer wieder bestätigt, dass er bereit wäre, unserem Land zu dienen, wie die Formulierung heißt, die uns ja irgendwie gar nicht mehr richtig geläufig war. Er sagt das aber so und ist da auch wirklich committed, stellt sich das auch bis ins Letzte vor, dass er da sein Leben riskiert, sagt aber, das müsse so sein. Man könne sich ja nicht immer nur auf andere verlassen. Dann haben wir aber auch Menschen gesprochen, die ganz anders umgehen. Ich habe getroffen das Ehepaar, das mehr als 5 Millionen Euro an das Bündnis Sarah Wagenknecht gespendet hat, weil sie die Angst eher haben, dass alles, was Deutschland, Europa jetzt macht, dass wir aufrüsten, dass das dazu führt, dass man Russland eher provoziert.
Von wann bis wann haben Sie eigentlich gedreht? Auch in dieser Zeit hat sich ja unglaublich viel verändert, oder? Es war vor und nach der Sicherheitskonferenz in München, auch die kommt vor, der Auftritt von Vance, der Auftritt von Zelensky im Oval Office.
Ja, wir haben gedreht von November bis Ende März und genau, das sind die Stationen, gerade die Münchner Sicherheitskonferenz, als wir da waren, da hatten wir das Gefühl, wir sind wie an so einem Kulminationspunkt. Jetzt wird es sehr real, was sich verändert hat an der Nachkriegsordnung, die Sie angesprochen hatten. Und wir sind dann weitergezogen. Das war dann der letzte Dreh oder das letzte Interview, was ich für den Film geführt habe, Ende März mit dem Botschafter Russlands in Deutschland, der hier in Berlin an den Linden sitzt.
Ein sehr eindrücklicher Besuch in der russischen Botschaft. Sie nehmen uns da mit. Man sieht Marmorwände, schwere Holztische, hohe Decken, eigentlich wie im 19. Jahrhundert, aber auch Erinnerungen an die Zeit der Sowjetunion. Und man sieht, worüber Sie sprechen und wie die Körpersprache ist zwischen Ihnen und dem Botschafter. Was war Ihr Eindruck? Was haben Sie mitgenommen, als Sie da wieder rausgegangen sind?
Ja, also wir waren still. Ehrlich gesagt, weil allein die Gigantomanie dieses Gebäudes, die beeindruckt sehr. Und es ist dann eben ja auch so, das sagte uns auch noch ein Mitarbeiter der Botschaft, aber der hat das jetzt leicht hingesagt, uns ist es hängen geblieben. Wir waren in dem Moment ja in Russland, exterritoriales Gebiet. Wir laufen aber eigentlich durch Berlin und können danach mit dem Rad nach Hause fahren. Also so weit war das jetzt eigentlich nicht. Dennoch, das Gefühl dort war so meilenweit entfernt von dem, was mich und uns üblicherweise umgibt. Und Julia Friedrichs und ich haben lange überlegt, wollen wir das eigentlich machen, das Interview mit dem Botschafter? Ohnehin, als wir es angefragt haben, das ging hin, her, vor, zurück, bis wir schließlich die Zusage hatten. Haben uns aber innerlich auch, gebe ich zu, ein bisschen gesträubt, weil uns klar war, wir begegnen da jemandem, der sein Narrativ hat, der sehr geübt darin ist, auch zu desinformieren und zu manipulieren. Und als wir es dann geführt hatten und aus dieser Stille ein bisschen raus waren, haben wir uns dann gesagt, das war wirklich wichtig, auch für den Film, auch für das Verständnis dessen, wer steht uns da eigentlich gegenüber? Und ich beginne das Interview damit, dass ich ihn frage, was ist Russland jetzt eigentlich für uns Deutsche? Sind sie unser Gegner oder sind sie inzwischen unser Feind? Müssen wir Angst haben vor Russland? Und er sagt, nein, das müssen wir noch nicht. Sagt dann aber auch, wir seien ja noch nicht im Kriegszustand. Und ich frage, noch nicht? Und er sagt, noch nicht. Und das macht was mit einem.
Was hat es denn mit Ihnen gemacht, diese Recherche und diese Dokumentation? Wie hat sich Ihre Haltung seitdem während der Recherche verändert? Fühlen Sie sich jetzt unsicherer als vorher?
Ja, in gewisser Weise schon, aber das liegt weniger an der Recherche als an den Zeitläuften, daran, was sich da jetzt verändert hat. Mich hat manches da eingeschüchtert, muss ich sagen, uns alle im Team. Wir stehen desillusionierter da als zuvor, auch Polen. Wenn Sie mit denen sprechen, dann haben die eher über uns den Eindruck, dass wir sehr, sehr gutgläubig waren, im Zweifel allerdings auch wirklich fahrlässig. Und das hat mich gekriegt, ja, das muss ich zugeben.
Sie geben an, dass derzeit 29% der Deutschen sagen, sie würden ihr Land mit der Waffe verteidigen und dass das in Europa ein sehr niedriger Wert ist. Mhm. Gehen Sie davon aus, dass der Wert sich ändert in der nächsten Zeit?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass die jetzt laufende Debatte über die Frage, soll die ausgesetzte Wehrpflicht wieder eingeführt und eingesetzt werden, dass das sehr viele Menschen durchaus nachdenklich macht. Ob das dazu führt, dass man dann sagt, gut, dann bin ich auch bereit, mein Land zu verteidigen, das weiß ich nicht. Aber was es bringen könnte, ist, dass wir uns bewusster werden, dass wir diese gemütlichen Zeiten, in der wir uns im Schutz der USA und der nuklearen Teilhabe wussten, dass wir die ein bisschen hinter uns haben und dass mindestens für eine Zeit es jetzt angezeigt sein wird, genau anders zu denken, aufzurüsten und sich auch innerlich aufzurüsten, sich als Gesellschaft auch resilienter zu machen gegen das, was da an Neuem, Bedrohlichem auf uns einwirkt. Das glaube ich schon.
Anne Will über Angst vor Krieg, so heißt der Dokumentarfilm, den sie zusammen mit Julia Friedrichs gemacht hat. Zu sehen ist er dann im ersten am kommenden Montag, 7. April, 20.15 Uhr und auch zu finden in der ARD-Mediathek. Ich sage Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Aus dem aktuellen und gleichnamigen Album von Tokotronic, Golden Years.
Weil ich das Heimweh nicht mehr aushalt, in den Zug, um dich zu sehen. Freilichtbühne Recklinghausen, wo die öden Winde wehen. Motel One, die Schlaftablette. Melatonin, Melatonin. Mit dem Taxi um die Wette. Abfahrt schon um 6:10 Uhr. Den ganzen Abend hat's geregnet, aber man muss dankbar sein, wenn man den Leuten noch begegnet. Ich nicht nur als Klick auf Spotify. Golden Years, Golden Years, Golden Years, Golden Years, Golden Years, Golden Years. Die Sonne steigt über die Gleise und zwei, drei Krähen fliegen stumm. In einer steilen Einflugschneise um den Beton herum. Die Menschen in der zweiten Klasse erscheinen jetzt in goldenem Licht. Der Dampf aus meiner Kaffeetasse steigt mir ins Gesicht.
Bayern 2, das Kulturupdate. Am Anfang stand eine Erzählung von 1871 von Franz von Kobell, in der der schlitzohrige Brandner Kaspar den Tod beim Kartenspielen übers Ohr haut und so zusätzliche Lebensjahre rausholt. In den 1970er Jahren adaptierte von Kobells Ur-Urgroßneffe Kurt Wilhelm diesen Stoff fürs Residenztheater in München. Eine Produktion, die ein Renner war und über 1000 Mal gespielt wurde. Im April 2005 wagte dann Christian Stückel am Münchner Volkstheater trotzdem eine Neuinszenierung. Und auch die wurde inzwischen knapp 400 Mal aufgeführt und deswegen feiert das Volkstheater morgen 20 Jahre Brandner Kaspar mit einer Jubiläumsvorstellung. Christoph Leibold saß schon bei der Premiere im April 2005 im Publikum.
7. April 2005, Premiere am Münchner Volkstheater.
Wer kennst mich nicht?
Wer bist denn noch, du?
Sag, Wandelkrammer. Es geht aufs Int.
Es ist eine Premiere, die Intendant Christian Stückel ursprünglich gar nicht wollte. Ein paar Jahre zuvor hatte Dieter Dorn das Residenztheater übernommen und die alte Brandner Kaspar-Erfolgsinszenierung von Kurt Wilhelm vom Spielplan gestrichen. Verbunden mit dem Hinweis, sowas könne ja jetzt der Stückel am Volkstheater machen.
Und dann habe ich gedacht, die lassen mich vom Dorn meinen Spielplan nicht machen.
Erinnert sich Stückel an seine damalige Abwehrhaltung. Aber wie das Theaterleben so spielt, die Pläne zu einer anderen Produktion platzten. Auf Suche nach Ersatz landete Stückel dann doch beim Brandner Kaspar. Ein populärer Stoff zwar, aber keineswegs mit Erfolgsgarantie. Volksschauspieler Granten wie Fritz Strassner, Toni Berger und Gustl Beierhammer hatten die Hauptrollen über Jahrzehnte geprägt. Dementsprechend mulmig war es Stückels neuer Mannschaft, vor allem Alexander Duda in der Titelrolle und Max Brückner als Bandelkramer, damals bei den Proben.
Mein erster Gedanke war, Awe, wie soll ich denn das schaffen, wie soll ich jetzt den spielen, der Druck, der da von außen ist. Aber wir können es nicht ändern. Wir werden verglichen werden, es ist gar keine Frage.
Also mir wird jetzt jedes Mal gesagt, ja, wie ist das? Und Toni Berger, und jetzt die ganze Interviewerei, kriegt man schon ein bisschen so,
Ja, du, hallo.
Kattel nicht aufs Ekelieb.
Doch alle Sorgen sollten sich schnell als unbegründet erweisen. Dank schmissiger Blasmusik und vor allem der dampfenden Spiellaune des Ensembles eroberte Stückels Inszenierung das Publikum vom Fleck weg im Sturm, den damals 82-jährigen Kurt Wilhelm inbegriffen.
Dieses Stück hat jetzt eine Dimension dazu gewonnen. Durch die Komödiantik, die der Stückel reingebracht hat in das Ganze, die ich nicht geschafft habe bei meiner Inszenierung.
Doch trotz umjubelter Premiere, dass der Brandner Kaspar auch 20 Jahre später noch auf dem Spielplan des Münchner Volkstheaters stehen würde, konnte keiner ahnen, erzählt Alexander Duda heute.
Sag mal, wir haben gehofft, dass wenn es ein Erfolg wird, dass wir es vielleicht 10 Jahre oder was hinkriegen, aber 20 Jahre, ne?
Rückblickend freilich lassen sich viele Gründe für den anhaltenden Erfolg finden. Da ist natürlich der unverwüstliche Stoff selber, der von einem erzählt, der dem Tod erst ein Schnippchen schlägt, dann am Ende zwar doch abtritt, aber nur, weil er inzwischen festgestellt hat, dass das Paradies ein weiß-blauer Bilderbuchhimmel der Bayern ist.
Jeder versucht, den Tod so lang wie möglich hinauszudrängen und irgendwie gelingt es dem Brandner da auf der Bühne und das gefällt die Leute, glaube ich, dass das gelingen kann, dem Tod zu überlisten.
Der Tod ist nach wie vor ein Mysterium und die kindliche Seele, die wir ja alle noch in uns tragen, wünscht sich natürlich ein schönes Leben danach.
So stillt das Stück eine tiefsitzende Sehnsucht, die nicht nur beim Publikum Suchtpotenzial hat, viele kommen immer wieder in die Vorstellung, auch die Darsteller sind nach wie vor mit Hingabe bei der Sache.
Fast jede Vorstellung hockt man dann noch in der Maske, der Alex und ich, und schauen uns über den Spiegel gegenseitig und dann sag ich, heute haben wir wieder eine ganz neue Töne gefunden. Immer und immer wieder. Und das finde ich faszinierend. Also man kann eine Szene, ich glaube, in Milliarden Versionen spulen.
Also wie ich von der Bühne gegangen bin, habe ich gemeint, ich muss speien.
Bekundete ein restlos erschöpfter Max Brückner 2005 unmittelbar nach der Premiere. Inzwischen hat er, was dieses Erfolgsstück angeht, einen unerschöpflichen Atem.
Ich spule es so lang, solange es gleich käme.
20 Jahre der Brandner Kaspar und das ewig Leben, morgen Abend Jubiläumsvorstellung am Münchner Volkstheater. Ein Beitrag von Christoph Leibold. Heute erscheint Who Believes in Angels von Elton John und Brandi Carlile. Ein Album, zu dem sie ihn, sagen wir, überredet hatte. Elton John ist seit kurzem 78, hat die zweite Hüft- und die erste Knie-OP hinter sich und das wirklich allerletzte Konzert schon 2023 gegeben. Und seitdem hat er eigentlich Zeit, aber einfach scheint die Produktion, die den beiden inzwischen schon einen Oscar in der Kategorie Best Original Song eingebracht hat, nämlich für Never Too Late, einfach scheint sie nicht gewesen zu sein. Gabi Biesinger aus London.
Das gemeinsame Album einzuspielen war ein Kraftakt. Damit halten Elton John und Brandi Carlile nicht hinter dem Berg. Ein Videoclip zeigt, wie Elton im Studio tobt und immer wieder die Nerven verliert, weil er erschöpft, reizbar und unzufrieden ist.
There was tension in the studio. I was exhausted.
You might just keep it, dude.
Angry, I was irritable.
Big nightmare.
And I thought, I don't want to do it.
Und John und Carlile schildern in der BBC, dass sie anfangs echte Zweifel hatten, ob das was werden würde mit der gemeinsamen Platte.
Yeah, I had a huge doubt. What about you?
Yeah, I had a huge doubt. I mean, I had like existential doubt because
ich hatte existenzielle Zweifel, weil ich wusste, dass wir zwar gute Freunde sind, aber ich hatte Angst, dass meine Texte Elton nicht inspirieren würden. Aber als es nach ein paar Tagen dann Klick gemacht hat, da war es überwältigend.
When it clicked, wow. Right?
Yeah.
Wenn Elton John inspiriert ist, dann geht es flott. Brandy und er brauchten gemeinsam mit Eltons langjährigem Texter Bernie Taupin und Produzent Andy Watts nur 3 Wochen für das neue Album.
When I'm inspired, when I write with her and Bernie and Andrew, we wrote this new album in 3 weeks.
Doch ein Song nahm den 78-Jährigen so mit, dass er eine Dreiviertelstunde lang weinen musste. Bernie Taupin hatte ein Lied geschrieben mit dem Titel When This Old World Is Done With Me.
When this old world is done with me. When I close my eyes.
I get to the chorus and I find that it's about my death.
Beim Refrain merkte ich, dass es in dem Song um meinen eigenen Tod geht. Und in meinem Alter mit Mann und 2 Kindern, plötzlich wird dir deine Sterblichkeit klar. Wie lange habe ich noch? So lange, wie ich gern hätte? Das war ein harter Moment für mich und ich verlor für 45 Minuten die Fassung.
I lost it for 45 minutes. Heavy moment for me.
Viele Songs auf dem Album spiegeln persönliche Augenblicke und Empfindungen wider. In der gefühlvollen Akustiknummer You Without Me blickt die zweifache Mutter Brandy dann angstvoll dem Augenblick entgegen, wenn sie ihre Töchter zum letzten Mal hochheben kann, wenn die beiden groß und flügge werden und auf eigenen Beinen stehen können.
There you are. It's just you without me.
In der vergangenen Woche haben Elton John und Brandi Carlile einige der neuen Songs ihres Albums bei einem Konzert im Londoner Palladium vorgestellt.
It sounds really fresh.
I love a bit of like country style to it. It's a nice direction for him to have gone in.
Really amazing songs.
Elton is a legend. Brandi Carlile is like an angel.
Und mit solchen Legends und Angels geht das Kulturupdate für diesmal zu Ende. Das Team dankt fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.